Schwestern und Brüder hier in der Gemeinde Wolfratshausen. Ich grüße euch ganz herzlich, liebe Kinder und Jugendliche. Schön, dass ihr da seid heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Ich bringe ganz herzliche Grüße mit von Stefan Rebensburg. Er ist zuständig für die Geschäftsführung unserer Vereinigung. Und auch von Martin Böhnhardt, er ist verantwortlich für die Jugendarbeit in unserer Vereinigung und Kinder- und Pfadfinderarbeit. Ich soll euch ganz herzlich grüßen von Ihnen. Ich möchte heute die Predigt beginnen mit einem Erlebnis, was schon einige Zeit zurückliegt. Wenn man etwas jünger ist, so Anfang 20 zum Beispiel, dann hat man manchmal noch Ideen, die hat man mit Mitte 40 nicht mehr. Ich möchte heute einmal von einer dieser Ideen erzählen, die ich so Anfang 20 hatte. Ja. Ich hatte damals zwei Freunde und wir wollten mal was Besonderes machen und wir haben gesagt, wir besteigen einen Berg. Und wir haben gedacht, wenn wir einen Berg zusammen besteigen, wir sind ja auch ganz nahe in den Bergen, ja, hier sehen wir auch die Berge, haben wir gedacht, wenn wir einen Berg besteigen, dann nicht nur irgendeinen, sondern wir besteigen einen möglichst hohen. Und wir haben uns entschieden, den Mont Blanc zu besteigen. Ja, Mont Blanc ist der höchste Berg Europas. Nun muss man gleich wissen, das ist nicht besonders dramatisch. Der Berg ist zwar hoch, aber technisch nicht besonders anspruchsvoll. Man muss noch ein bisschen Ausdauer haben. Und so kam es tatsächlich so, dass wir an einem Tag dann, ganz früh morgens, von der Hütte losgelaufen sind, vom Mont Blanc, und laufen auf dem Gipfel. Da laufen sehr viele Leute hoch. Und wir haben dann da oben morgens um 8 Uhr gestanden, so zum Sonnenaufgang, und das war ein herrlicher Sonnenaufgang. Der schönste Sonnenaufgang, den ich jemals in meinem Leben so erlebt habe. Wir waren auch schnell wieder unten von diesem Berg und haben gedacht, wenn wir also einen solchen Berg so recht schnell besteigen können, dann könnten wir eigentlich noch einen zweiten Berg besteigen. Und so haben wir gesagt, was liegt so auf der Karte? Da gab es noch einen Berg auf der italienischen Seite. Und haben gesagt, wir besteigen diesen Gran Paradiso, hieß der, oder ist immer noch so. Und da gibt es so zwei Routen auf diesem Berg. Gibt es eine Wanderroute hoch, ganz unkompliziert, ja, so eine Trekkingtour. Und da gibt es eine Nordroute, da muss man schon etwas, muss man also eine Eiswand durchsteigen. Ja, das wusste man mal nicht so genau, aber haben gedacht, wir nehmen die schwierige Tour und so kommt es also, dass wir eines Morgens, ganz früh um 5 Uhr morgens unter dieser Eiswand stehen. Das Einzige hat uns noch getrennt vor diesem Gipfel, diese Wand, und wir mussten jetzt durch diese Wand durchsteigen. Und keiner von uns ist jemals eine solche Wand durchstiegen. Ja, wir stehen da also unten. Und wir waren zu dritt und einer hat gleich gesagt, das ist mir zu anspruchsvoll, ich kehre um. Ja, so waren wir also nur noch zu zweit. Und als wir so da stehen an diesem Morgen, kommen plötzlich zwei französische Bergsteiger und die wollten auch durch diese Wand. Und sie haben gesagt, Leute, ihr müsst euch beeilen, wenn ihr da hoch wollt, denn in 2 Stunden ist der Einfallswinkel der Sonne so stark, dann lösen sich die Steine und dann müsst ihr oben sein, weil wenn ihr da nicht oben seid, dann ist es schwierig, wegen Steinschlag. Und die haben auch uns so angeguckt und haben gemerkt, ja, wir sind wahrscheinlich nicht so gut drauf und haben gesagt, wenn ihr wollt, dann könnt ihr bei uns in der Seilschaft mitlaufen. Das haben wir dann auch gemacht, sind also in ihrer Seilschaft mitgelaufen und sind in diese Wand eingestiegen. Und schon nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, dass das unglaublich anspruchsvoll ist und unglaublich anstrengend ist. Ja? Man steht da nur auf den Steigeisen. Und ich wäre am liebsten umgekehrt, aber das ging in diesem Moment nicht mehr. Und als wir noch etwas weiter gelaufen sind, habe ich auch Angst bekommen. Ja, und ich habe so richtig, richtig Angst bekommen. Ja. Und ich habe gedacht, das werde ich niemals schaffen da hoch. Und ich wusste aber auch nicht, zurück ging es auch nicht. Und es ging also nur noch nach vorne. Und dann haben diese zwei französischen Bergsteiger zu uns gesagt, Leute, wenn, die haben also natürlich gemerkt, dass wir keine Ahnung hatten. Ne? Da haben sie gemerkt, dass es wahrscheinlich ein Fehler war, überhaupt uns mitzunehmen. Dann haben sie gesagt, wir haben nur eine Möglichkeit, da hochzukommen. Ihr müsst jetzt genau das machen, was wir auch machen. Ihr müsst genau dort eure Füße in die Wand setzen. Ihr müsst genau dort die Schrauben setzen, wo wir sie setzen. Wenn ihr genau das macht, wenn ihr uns genau nachfolgt in den Spuren, dann haben wir eine gute Chance, da oben anzukommen. Und man sieht dann von unten immer so die Kante des Berges und ich habe gedacht, wenn wir da mal oben sind, falls wir es schaffen, ja, dann gibt es an dieser Kante, hinter dieser Kante eine schöne grüne Wiese, so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Als wir es dann tatsächlich geschafft haben, nach oben zu kommen, war da aber keine grüne Wiese, sondern da war nur ein schmaler Grat und man musste auf diesen schmalen Grat dann weiterlaufen bis zum Gipfel dort. Und wir haben das auch geschafft. sind dann natürlich die entspannte Route nach unten gegangen. Aber ich habe mir damals in dieser Eiswand ein Versprechen gegeben. Ich habe gesagt, wenn ich es jemals schaffe, da rauszukommen, werde ich nie mehr in die Berge gehen, um zu klettern. Ja, also ich gehe immer noch gern in die Berge, mache ich bis heute, aber nicht mehr mit Seil und Haken. Ja, das war mir zu gefährlich da. Ne? Nun, warum erzähle ich euch diese Geschichte heute Morgen? Wenn wir heute hier sind, als Schwestern und Brüder, als Adventisten, dann ist ja das, was uns miteinander verbindet, zunächst mal das Anliegen, dass wir Jesus nachfolgen. Ja, steht ja hier sogar an der Wand. Jesus Christus. Unsere Hoffnung heißt also, wir folgen Jesus Christus nach. Und das ist etwas, was uns miteinander verbindet. Wir gehen also einen gemeinsamen Weg miteinander. Und auf diesem Weg sind manche ein bisschen weiter vorne, manche ein bisschen weiter hinten, manche ein bisschen weiter links, manche ein bisschen weiter rechts. Die meisten sind in der Mitte. Und wir gehen diesen gemeinsamen Weg der Nachfolge. Und ich möchte mit euch heute einmal nachdenken, was es denn bedeutet, diesen Weg der Nachfolge zu gehen. Also was es denn heißt, Nachfolger von Jesus zu sein. Denn wir müssen ja wissen, Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens. Und wir reden in der Gemeinde viel von Jesus, dem Leiter, Jesus, dem Lehrer. Ja. Die Hälfte unseres Gottesdienstes verbringen wir damit, dass wir lernen. Wir sind eine lernende Gemeinde. Jesus, den Erlöser. Aber Jesus hat vor allem viel Zeit in seinem Leben damit verbracht, Nachfolger auszubilden, deutlich zu machen, was heißt es eigentlich, Jesus nachzufolgen, in Spuren von Jesus zu gehen. Und das möchte ich gerne mit euch heute einmal versuchen, ein Stück weit zu entdecken. Und ich sage es gleich vorweg, das wird heute keine Bibelstunde, die ich halte. Ja. Das wird auch kein Plan, wo es 5 Punkte gibt und dann wissen wir alle, wie es geht. Ja. Viele von euch sind schon viel länger in der Gemeinde wie ich. Um es ganz genau zu nehmen, ich bin jetzt 30 Jahre in der Gemeinde. Ja. Aufs Jahr genau, vor 30 Jahren bin ich getauft worden. Und eigentlich könnte man sagen, nach 30 Jahren müsste man ja eigentlich wissen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und trotzdem gab es einige Momente in den letzten Monaten, die mich berührt haben, die ich mit euch teilen möchte, die ich in keiner Bibelstunde gelernt habe, die mir auch niemand vorher so gesagt hat, aber das sind Momente gewesen, die mir auf diesem Weg der Nachfolge begegnet sind. Ja? Und diese möchte ich mit euch teilen aufgrund einer Geschichte, die ich in der Bibel gelesen habe und die ich mit euch heute auch nochmal lesen möchte, im Lukas-Evangelium und dort Kapitel 5. Ich lade euch also ein, mit mir das Lukas-Evangelium aufzuschlagen und dort das Kapitel 5. Lukas Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Die Geschichte ist überschrieben mit der Fischzug des Petrus. Und es heißt dort, es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah 2 Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist. Und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Und folgten ihm nach. Wir kennen diese Geschichte, wir haben sie schon oft gelesen, vielleicht schon mal eine Predigt drüber gehört, Aber ganz am Ende dieser Geschichte heißt es, und folgten ihm nach. Also irgendetwas muss diese Geschichte damit zu tun haben, Jesus nachzufolgen. Und deshalb ist diese Geschichte für mich wichtig geworden, ja, weil sie etwas mit der Nachfolge Jesu zu tun hat. Das Erste, was ich festhalten möchte, bevor wir in die Details kommen, ist, Jesus nachzufolgen ist ein Weg. Mit Jesus zu gehen ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen. Ich habe das schon ganz am Anfang gesagt. Ich sage das bewusst deshalb, weil Nachfolge, wie ich das verstehe, aus der biblischen Sicht heraus, weniger ein Ziel ist, was man erreicht. Man kann denken, es ist ein Ziel. Weniger eine Überzeugung, die ich habe, oder weniger sogar der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirche. Nachfolge ist erstmal ein Weg, den wir gemeinsam gehen mit Jesus. Und dieser Weg, den wir gemeinsam gehen, beginnt hier mit Petrus am See Genezareth. Der See Genezareth ist kein besonders großer See. Also wir sind hier ganz am Rande des Starnberger Sees. Ja, man kann sich das so vorstellen, fast ungefähr wie der Starnberger See. Ein bisschen breiter deutlich, kann man schon sagen. Ja, aber von der Ausdehnung, wenn man da mal außen rum fährt, da kommt man mit knapp 60 Kilometer gut mal an einem Nachmittag oder an einem Tag mit dem Fahrrad außen rum. Wenn es denn gehen würde, geht nicht, ja, weil da ist nicht überall eine Straße, aber es ist kein besonders großer See. Das Besondere an diesem See ist nun, dass dieser See Genezareth 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Ja, nur das Tote Meer, das ist noch tiefer, nochmal 100 Meter tiefer, aber der See Genezareth auch schon deutlich unter dem Meeresspiegel. Also man fährt von Jerusalem, wenn man zum See Genezareth möchte, nach unten. Und dann gibt es am Ufer dieses Sees eine Stadt, die heißt Kapernaum. Heute gibt es dort nur noch einige Ruinen, das ist eine archäologische Ausgrabungsstätte. Und vor einigen Monaten war ich in Kapernaum an dieser archäologischen Ausgrabungsstätte und ich war an der Synagoge. Sieht man noch die Fundamente dieser Synagoge. Und wenn man jetzt an dieser Synagoge steht, kann man sehr gut den Platz sehen am Ufer dieses Sees, wo Jesus, beziehungsweise wo Petrus, die Boote liegen hatte, wo sie auf den See gefahren sind. Und das erste Spannende jetzt hier in dieser Geschichte ist, dass die Begegnung von Petrus mit Jesus mit einer Enttäuschung beginnt. Das ist das Erste, was ich mal so für mich festhalten möchte. Es beginnt mit etwas, was nicht gelingt. Denn der Petrus heißt ja die ganze Nacht gefangen und nichts gefangen. Es beginnt mit etwas, was sich nicht so erfüllt, wie sich der Petrus das vorgestellt hat. Und so möchte ich den ersten Kerngedanken von Nachfolge festhalten. Nachfolge ist ein Weg, den wir gehen, der durch Enttäuschung, durch Scheitern zu einer Berufung führt. Wird hier sehr deutlich, Petrus, der erste Moment der Begegnung mit Jesus ist eine Enttäuschung. Ich sage das so ganz bewusst, weil wir als Kirche, und wir sind ja heute als Adventisten hier, wenn man sich mal unsere Geschichte anschaut, stellen wir fest, dass die Wurzeln unserer Geschichte, warum wir heute hier sind, eigentlich ganz tief verbunden sind mit einer Enttäuschung, mit einer Erfahrung der Enttäuschung, wo etwas sich nicht so zugetragen hat, wie man sich das anfänglich gedacht hat. Nämlich, dass Jesus wiederkommt. Man gedacht, er kommt 1844 wieder und es ist nicht so passiert. Und das war erstmal eine große Enttäuschung. Noch heute in den Geschichtsbüchern könnt ihr von dieser großen Enttäuschung lesen. Aber irgendetwas muss da passiert sein, dass aus dieser großen Enttäuschung heraus eine Gemeinde entstanden ist, die heute ein Problem hat. Und das größte Problem unserer Kirche heute ist das schnelle Wachstum. Ja, vor 2 Wochen gab es die größte Taufe, die es jemals in der Geschichte der Adventgemeinde gab. Es wurden 60.000 Menschen an einem Tag getauft. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, in Afrika natürlich. Ja. Allein im letzten Jahr gab es über 1 Million Taufen. Leute, die neu in die Gemeinde gekommen sind. Pro Tag über 3.000 Menschen, die in die Gemeinde kommen. Es ist natürlich nicht bei uns so, wir spüren das leider nicht so, auch nicht in Europa so, aber in anderen Ländern wie Afrika, wie Südamerika, teilweise auch Asien, ein explosionsartiges Wachstum, was wir haben. Und jetzt alles begründet eigentlich, wenn man mal zurückgeht, mit einer Erfahrung der Enttäuschung. Deshalb sage ich das so. Ich sage das deshalb so bewusst, weil es gibt ja Menschen, die sagen, in der Nachfolge mit Jesus geht es immer nur nach oben. So wie eine Leiter. Wir gehen da eine Stufe nach der anderen immer nach oben. Und für Versagen, für Scheitern, für etwas, das nicht gelingt, ist da eigentlich kein Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob das so stimmt. Ja, weil ich glaube, dass Gott oftmals die Dinge, die nicht gelingen in unserem Leben, die mit Scheitern verbunden sind, die mit einer Enttäuschung verbunden sind, dass Gott gerade diese Dinge benutzt, um uns unseren eigentlichen Auftrag zu zeigen. Deshalb so die erste Erfahrung auf meinem Weg der Nachfolge, die möchte ich eigentlich so beschreiben, ist: Nachfolge ist ein Weg, der durch Enttäuschung führt, um durch die Enttäuschung, durch das Scheitern eine Berufung, die eigentliche Berufung zu finden. Ich möchte deshalb heute mit euch einmal einen Blick auf das werfen in unserem Leben, und ich meine jetzt unser ganz persönliches Leben, das, was nicht gelingt. Ja, dort, wo wir verwundet sind, auf die zerbrochenen Beziehungen, auf die gescheiterten Ideale, auf die fehlende Gesundheit vielleicht manchmal, auf die Niederlagen im Glaubenskampf, auf die Krisen in der Gemeinde, auf die persönlichen Schuldgefühle. Weil Gott offensichtlich oft diese Dinge benutzt, um diesen Weg der Berufung zu finden. Ich möchte das versuchen, mit einem Beispiel deutlich zu machen. Vor einigen Monaten saß ich im Flugzeug von Tel Aviv nach München, und in diesem Flugzeug saß ein alter Mann. Dieser Mann war ein sogenannter Holocaust-Survivor, ein Überlebender des Holocausts. Und er war gerade in Israel, um dort an dem Holocaust-Gedenktag, den es jedes Jahr einmal in Israel gibt, da alle Fernsehsendungen, alle Radiosendungen, alle Zeitungen berichten nur vom Holocaust. Es gibt einen Moment während dieses Tages, wo der ganze Verkehr stillsteht, um sich dieses Holocaust zu gedenken. Und dieser Mann, dieser knapp 90-jährige Mann, war jetzt in Israel, um dort Vorträge vor Schulklassen zu geben über den Holocaust. Weil er als 14-Jähriger von dem Konzentrationslager Flossenbürg befreit worden ist von den Amerikanern. Hat es erlebt, hautnah. Und er sitzt jetzt in diesem Flugzeug nach München und ist auf dem Weg von München nach Flossenbürg zurück, dort, wo er befreit worden ist, um vor Schulklassen einen Vortrag zu geben. Und ich sitze zusammen mit ihm im Flugzeug und komme in München an, und wir stehen dort kurz vor der Passkontrolle, und ich stehe direkt hinter ihm und sehe, wie dieser Mann auf die Passkontrolle zugeht, also dem deutschen Passbeamten, und gibt ihm seinen Ausweis unter der Glasscheibe durch. Und während ihm so den Ausweis unter der Glasscheibe durchgibt, sagt er zu diesem deutschen Passbeamten: I am a Holocaust survivor. And I'm here in Germany to give some lectures about the Holocaust. So, ich bin ein Holocaust-Überlebender und ich bin jetzt hier in Deutschland, um Vorträge zu geben über den Holocaust. Und dieser deutsche Zollbeamte war völlig verwirrt erstmal, hat gar nicht gewusst, was er denn möchte. Hat ihn auch nicht richtig verstanden, hat versucht, seinen Pass wieder anzugucken, und während er diesen Pass wieder anschaut, beginnt dieser alte Mann wieder von vorne das Gleiche zu sagen: I'm a Holocaust survivor, and I'm here in Germany to give some lectures about the Holocaust. Also ich bin hier, ein Holocaust-Überlebender, um Vorträge zu geben über den Holocaust. Und immer wieder hat er das wiederholt. Und ich stehe so hinter ihm aus einigen Entfernungen und beobachte das so. Und während ich das so beobachte, bekomme ich so den Eindruck, dass für diesen alten Mann es etwas gibt, was wichtiger ist als sein Pass. Offensichtlich ist diesem Mann seine Berufung wichtiger als wie das, was auf einem Stück Papier steht. Und seine Berufung hat er darin gesehen, dass er anderen Menschen davon erzählt, was er selbst erlebt hat. Und irgendwann, und ich meine, wie viel schlechter kann ein Leben schon beginnen, als im Konzentrationslager, als Kind zu leben. Aber irgendwann muss es im Leben dieses Menschen einen Punkt gegeben haben, wo er gesagt hat: Ich mache aus dem Scheitern meines Lebens eigentlich eine Berufung. Deshalb Nachfolge, auch im biblischen Sinne, glaube ich, ist etwas, was mit einer Enttäuschung durchaus beginnen kann, was Gott bewusst dazu benutzt, um uns seine Berufung zu zeigen. Deshalb glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wenn wir über unsere Berufung nachdenken, unsere Berufung entwickeln, einen Blick auf unsere Lebensgeschichte werfen. Und vor allem auf die Momente in unserer Lebensgeschichte, die nicht unbedingt mit Erfolg verbunden sind, die vielleicht viel eher mit etwas verbunden sind, was nicht gelingt. Und das mag etwas ungewöhnlich sein, weil wir von der Heiligung reden. Wir sagen, die Heiligung, da geht es immer nur nach oben. Aber es gibt diese Momente der Enttäuschung. Und aus diesen Momenten der Enttäuschung heraus kann Gott, wird Gott uns eine Berufung geben, die uns trägt durch unser Leben hindurch, die ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg der Nachfolge ist. Deshalb, Nachfolge ist ein Weg aus oder durch Scheitern zu einer Berufung zu finden. So der erste Gedanke, den ich ja für mich so formulieren möchte und für uns heute. Ein zweiter Gedanke. Ich habe das für mich so formuliert erstmal, bevor wir zum Text kommen. Nachfolge ist ein Weg aus der Isolation heraus in eine heilende Gemeinschaft. Also Nachfolge ist der Weg aus der Isolation heraus in eine heilende Gemeinschaft. Wenn wir uns den Vers 8 hier mal anschauen, dann heißt es hier, als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also bei der Nachfolge müssen wir auch mal über Sünde sprechen. Und ich möchte heute mal über Sünde sprechen. Und wenn man über Sünde spricht, vor allem in der Gemeinde, ist das schwierig. Ja? Vor allem, wenn man hier vorne von Sünde spricht. Ich mache das deshalb so mal ganz bewusst, weil in der Gemeinde, wenn wir über Sünde sprechen, gibt es immer, wenn man Sünde thematisiert, so plötzlich zwei Gruppen, zwei große Strömungen, also etwas plakativ jetzt. Da gibt es die einen, die sagen, es ist am besten, wir sprechen über die Sünde nicht, vor allem nicht in der Gemeinde, weil wir sind ja alle Sünder und weil wir alle Sünder sind, wissen wir ja, dass wir alle Sünder sind. Und deshalb reden wir am besten nicht drüber, denn schon gar nicht über die Sünden anderer und auch nicht über die Sünden von uns. Wir schweigen das Thema tot. Also eine Gruppe von Leuten, die gibt es. Das Problem dabei ist ja trotzdem, dass die Sünde immer noch da ist. Also nur darüber nicht zu reden, heißt ja nicht, dass sie weg ist. Sie ist immer noch da. Und dann gibt es die zweite große Strömung, die zweite Gruppe, die sagen, wir müssen immer über Sünde sprechen. Ja, weil Sünde ist da. Und Sünde ist vor allem auch in der Gemeinde, sie ist in der Welt, aber eben auch in der Gemeinde. Und wir müssen darüber sprechen, wir müssen sie suchen, wir müssen sie entdecken und wir müssen sie möglichst beseitigen, vor allem aus der Gemeinde. Sie muss raus. Das Problem dabei ist nur, dass die Sünde nicht so leicht rauszukriegen ist. Sie ist immer noch da, trotz aller Bemühungen. Auch nach 150 oder 160 Jahren Adventgemeinde gibt es immer noch Sünde auch in der Gemeinde. Vielleicht nicht in Wolfratshausen, aber in vielen anderen Gemeinden gibt es die. Und das ist das Problem, wenn wir über Sünde sprechen. Jetzt ist es mal spannend, ich möchte das mal versuchen mit einem, die Schwierigkeit bei dem Ansatz ist immer zu thematisieren und die Sünde wegzukriegen ist auch, weil es einen großen Frust gibt, weil wir selbst diesem Anspruch, die Sünde nicht in unserem Leben zu haben und nicht in der Gemeinde, nicht wirklich gerecht werden. Ich dachte mal, als ich getauft worden bin vor 30 Jahren, ja, es wird mal einen Punkt geben, wenn man so in der Mitte des Lebens ist, da wird die Sünde Geschichte sein. Da habe ich es geschafft. Keine Sünde mehr. So. Jetzt bin ich 45. Und ich stelle fest, ich brauche noch Zeit. Aber ich frage schon mal die, die jetzt schon 80 sind. Wie geht's euch? Und sie sagen mir, nicht alle, aber die meisten sagen mir, wir brauchen immer noch Zeit. So, das ist das Problem dabei, wenn wir sagen, wir müssen die Sünde beseitigen. Wir müssen sündlos werden, ich sag's mal so. Da ist eine Frau, sie geht zum Gottesdienst, in Schottland, nicht in Deutschland. Ihr Mann ist nicht in der Gemeinde. Und er bringt sie aber zum Gottesdienst. Ja, und sie geht zum Gottesdienst, sie steigt aus dem Auto aus, hört die Predigt an kommt wieder zurück, der Mann holt sie wieder ab. Und der Mann fragt sie so nach dem Gottesdienst, und worüber hat der Prediger denn gesprochen? Und sie sagt, ja, es ging um Sünde. Und der Mann fragt, ja, und was ist das Ergebnis so? Zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen als Gemeinde? Was hat der Prediger so gesagt? Ja, ganz kurz, wir sind dagegen. Ja? Also, wenn ich jetzt eine Abstimmung machen würde hier unter uns, wer ist gegen die Sünde, würden wir uns wahrscheinlich alle melden. Das Problem dabei ist nur, dagegen zu sein, ist im Verstand zu haben, dass ich dagegen bin, ist eine Sache, aber nicht mehr zu sündigen ist eine ganz andere. Das sind also zwei verschiedene Dinge. Deshalb sagt Paulus mal, das Gesetz ist dafür da, dass du etwas verstehen kannst. Es zeigt dir auf, was es ist, aber es bewirkt keine Verwandlung. Ja, deshalb ist das Gesetz ungeeignet dafür, die Sünde zu beseitigen. Es ist nur dafür da, uns zu zeigen, dass wir Sünder sind. Und etwas zu verstehen, etwas für gut zu erachten oder etwas für schlecht zu erachten, ist eine Sache. Aber es bewirkt eben keine Verwandlung. Deshalb sagt Paulus, das Einzige, was in unserem Leben Verwandlung bewirken kann, ist der Heilige Geist. Also eine Information alleine bewirkt noch keine Veränderung. Und die Information gibt uns das Gesetz, aber die Veränderung passiert durch den Heiligen Geist. Ich möchte mal so drei Gedanken formulieren, und das ist jetzt vielleicht etwas ein Wagnis, ja, drei Gedanken über Sünde. Das erste, was aus diesem Text für mich hervorgeht, wenn Petrus sagt, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe das für mich so formuliert, Sünde ist Teil meines Menschseins. Petrus sagt ja nicht, ich habe gesündigt. Er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Und er sagt vor allem, ich bin. Und das sind die wichtigsten Worte in diesem Satz. Ich bin. Wir wissen das aus dem Neuen Testament, dass immer, wenn diese zwei Worte benutzt werden, ich bin, dann kommt was ganz Wichtiges. Ja, also Jesus zum Beispiel benutzt diese Ich bin-Worte an ganz zentralen Stellen. Er sagt, ich bin das Leben, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, wir kennen das. Und immer wenn ich bin kommt, wenn Jesus sagt, ich bin, dann ist etwas, kommt etwas mit einer theologisch sehr tiefen Bedeutung. So, und jetzt passiert hier, dass Petrus dieses Wort ich bin benutzt. Und er sagt aber, ich bin ein sündiger Mensch. Das kommt also was ganz Wichtiges. Und das Wichtige ist dabei, dass der Petrus sagt, ich bin der sündige Mensch. Das Erste, was wir hier lernen können, Sünde ist Teil unseres Lebens, ist Teil meines Lebens. Es geht erstmal um mich und nicht um den anderen. Und ich habe den Respekt dabei, dass Petrus hier bei sich bleibt und nicht sagt, du bist. Denn aus dem Ich bin kann ganz schnell ein Du bist werden. Das ist eine große Gefahr, weil wir einen Blick für die Sünden anderer Menschen entwickelt haben. Und es ist leichter, die Sünden anderer Menschen zu identifizieren und zu entdecken, viel leichter, als wir die Sünden von uns selbst. Und diese Fehlerkultur, liebe Schwestern und Brüder, in unseren Gemeinden zerstört uns. Sie zerstört die Gemeinde, wenn wir aus diesem Ich bin ein Du bist machen. Das passiert natürlich nicht öffentlich, das passiert so in uns. Ja, aber wenn wir nicht konsequent bei dem Ich bin bleiben, dann suchen wir am Ende die Fehler immer nur bei den anderen. Und dann gibt es da so ganz, und wir suchen sie nicht nur bei dem anderen, sondern auch bei dem anderen. Wir suchen sie in verschiedenen Veröffentlichungen, in verschiedenen Vorträgen von anderen Leuten, wir suchen sie im Privatleben von anderen, im geistlichen Leben von anderen. Und den Überzeugungen von anderen Leuten, und ganz ehrlich, die gibt es ja dort auch, die Fehler. Also die Fehler gibt es im Liederbuch, die Fehler gibt es in der Lektion, die Fehler gibt es, selbst in der Bibel gibt es die Fehler. Selbst dort gibt es Dinge, wo wir sagen, die sind durch Übersetzungen, aber wir wissen trotzdem, dass es das inspirierte Wort Gottes ist. Aber jemand, der einen sehr kritischen Blick hat, der kann euch Fehler in der Bibel zeigen. Wir glauben das natürlich nicht als Adventisten, aber wir sagen, es ist inspiriert durch den Geist Gottes. Aber wenn wir Fehler suchen, werden wir immer Fehler finden. Das ist das, was ich sagen möchte. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, wenn es um Sünde geht, geht es erstmal um mich. Und es geht um den Satz, ich bin ein sündiger Mensch. Richard Rohr hat mal gesagt, ein christlicher Autor, er sagt mal, wir Menschen neigen von Natur aus dazu, entweder uns selbst als Opfer zu fühlen oder andere zu Opfer zu machen. Beides zu dem Zweck, alles im Griff zu haben. Also wir Menschen haben so eine Tendenz in uns, entweder andere zu Opfer zu machen oder uns als Opfer zu fühlen. Und immer mit dem Ziel, die Macht zu behalten. Aber wenn es um die Sünde geht, da haben wir eben keine Kontrolle mehr. Das ist das große Problem dabei. Im zweiten Gedanken, Sünde isoliert. In dem Moment, wo Petrus sagt, ich bin ein sündiger Mensch, möchte er von Jesus weglaufen. Er sagt, Jesus, geh weg von mir. Aber und das ist wichtig für uns zu wissen, weil wenn wir in Situationen sind, wo wir sündigen, dann gibt es auch so eine Tendenz in uns, einen Rückwärtsgang, den wir dann einlegen, der ist von Jesus weg. Aber in dem Moment, wo wir den Rückwärtsgang einlegen, ganz wichtig, gibt Jesus Gas sozusagen. Ja, Jesus sagt in dem Moment, Moment mal, Petrus, jetzt ist der Moment, wo meine Geschichte mit dir beginnt. Die Geschichte hört nicht auf, sondern sie beginnt in diesem Moment. Ja, und deshalb ist es ganz wichtig, dass Sünde etwas ist, was uns isoliert, aber Jesus holt uns aus dieser Isolierung heraus. Er sucht die Nähe zu uns. Er führt uns in die Gemeinde rein. Und übrigens, dafür ist Gemeinde auch da, dass wir in der Gemeinde heil werden. Erlösung ist ja nicht nur ein Aspekt, der irgendwann mal kommt, sondern Erlösung ist etwas, was Jesus uns auch schon jetzt zuspricht. Und in der Gemeinde kann diese Erfahrung der Erlösung, die Erfahrung der Heilung erfahrbar werden. Wenn wir uns gegenseitig helfen, gesünder zu werden, heiler zu werden, an den Stellen, wo wir gebrochen sind. Ein dritter Gedanke, hinter jeder Sünde steht ein Bedürfnis. Und es ist wichtig, dieses Bedürfnis hinter der Sünde zu sehen. Wenn wir Sünde sehen, sehen wir oft nur schlechtes Verhalten. Und das ist möglicherweise eine Dimension. Aber hinter dem schlechten Verhalten gibt es ein Bedürfnis. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen. Wenn ich Hunger habe, kann ich mir einen Apfel kaufen oder ich kann mir einen Apfel klauen, stehlen. Und alle würden sagen, wenn ich mir den Apfel kaufe, dann ist das gut. Und wenn ich den Apfel stehle, ist das schlecht. Aber keiner würde sagen, Hunger haben ist schlecht. Wir haben im Hunger. Es gibt ein Bedürfnis, was ich habe, was mir Gott vielleicht sogar gegeben hat. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Bedürfnis zu stillen. Ich kann es auf eine gute Art und Weise stillen oder auf eine schlechte Art und Weise stillen. Das ist wichtig, wenn wir das Schlechte sehen, mal gucken, was für ein Bedürfnis steckt denn dahinter. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Als ich noch klein war, also als ich so ein Kind war, dann war ich ein ziemlich aggressives Kind. Ja, ob ihr das glaubt oder nicht, schon im Zeugnis meiner ersten Klasse steht, Wolfgang lässt keine Gelegenheit aus, seine körperlichen Kräfte zu messen. Ja, also das spricht ja schon für sich, ne? In der ersten Klasse. Noch in der siebten Klasse hat mir mein Lehrer reingeschrieben, das Verhalten von Wolfgang lässt zu wünschen übrig. Also ich war kein besonders braver Schüler. Und man muss jetzt kein, auf den Freizeiten der Gemeinde, wo ich immer war, ne, da wollten sie mich immer nach Hause schicken. Nun muss man ja kein Psychologe sein, ja, um zu erkennen, dass wenn ein Kind aggressiv ist, auffällig ist, steckt dahinter eigenes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, nach Zuwendung. Ja, das kann man aus dem logischen Denken erfahren. So, und das war sicher auch bei mir so. Als ich in der 10. Klasse war, da wurde ich unerwartet zum Klassensprecher gewählt. Und mein Lehrer hat mir nach einem Jahr auch was ins Zeugnis geschrieben. Er hat so reingeschrieben, so sinngemäß, Wolfgang verdient Anerkennung für seinen Einsatz als Klassensprecher. Nun, das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit kann ich stillen, indem ich andere schlage. Das geht, funktioniert ganz gut, deshalb machen Kinder das ja. Oder ich kann etwas konstruktiv für eine Gruppe tun. Deshalb ist es so wichtig, dass wir mit unseren Kindern zusammen etwas in der Gemeinde machen. Dass sie nicht nur da sitzen und zuhören, sondern dass wir mit ihnen was gestalten. Dass wir Musik machen mit ihnen, was auch immer. Weil sie dadurch ihren Platz finden in der Gemeinde. Was ich damit sagen möchte, also das Bedürfnis, was hinter dem steht, was wir sehen, ist manchmal wichtig zu sehen, wenn es um Sünde geht, in unserem Leben und auch in der Gemeinde. Dass wir nicht nur das Verhalten sehen, sondern dass wir das Bedürfnis dahinter sehen. Und ich glaube, Jesus macht das. Und übrigens einen letzten Gedanken dazu. wenn wir über Sünde sprechen, also über die zwei Strömungen, entweder es immer zu thematisieren oder es nie zu thematisieren, es gibt da eigentlich nur eine Lösung, die ich sehe, zumindest die Bibel sieht und die ich in der Bibel sehe, das ist Vergebung. Die einzige Lösung aus diesem Dilemma ist Vergebung. Also deshalb sagt auch Jesus zu Petrus, du musst deinem Nächsten nicht nur dreimal vergeben, sondern du musst deinem Nächsten immer vergeben. Zu Petrus sagt er das, ja, der dieses Problem hat mit, ich bin ein sündiger Mensch, der erkennt das hier. Und die Lösung, sagt Jesus, sagt sie viel später erst, sagt er, die Lösung, er denkt, dreimal, ist das okay? Er sagt, immer. Und Vergebung heißt ja nichts anderes wie loslassen. Ich lasse mal los. Ich lasse mal von dem los, was mich so niederdrückt. Und ich lasse auch mal den anderen los, der mich so niederdrückt an dieser Stelle. Ja, versteht vielleicht diesen Gedanken? Also Nachfolge, ein Moment der Nachfolge ist, aus der Isolation der Sünde herauszugehen in eine heilende Gemeinschaft. Und wenn uns das gelingt, glaube ich, dann werden wir auch eine Gemeinde, wo Menschen ein geistliches Zuhause finden. Und das wollen wir ja an der Stelle. Ein letzter Gedanke. Nachfolge. Ich habe das für mich so formuliert und das ist jetzt ein ganz schwieriger Satz. Bei Nachfolge ist der Weg nach unten der Weg nach oben. Der Weg nach unten ist der Weg nach oben. Das ist jetzt ein scheinbarer Widerspruch. Aber wenn wir uns den Petrus mal genau anschauen, dann stellen wir fest, dass der Weg des Petrus kein Spaziergang war. Sein Weg der Nachfolge war nicht einfach. Es gibt Leute, die sagen so, dass er am Ende seines Lebens gekreuzigt worden ist, mit dem Kopf nach unten. Wir wissen das natürlich nicht ganz genau. Aber es war kein einfacher Weg. Wenn die Bibel von der Nachfolge spricht, spricht sie nicht von einem Spaziergang, das ist kein Ponyhof. Ja, ja. Also in Lukas 9, Vers 23 und 24, also wenige Kapitel weiter, heißt es hier, da geht es um Nachfolge. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Also es klingt nicht besonders einfach erstmal. An anderer Stelle, ihr kennt die Geschichte mit dem Zöllner und dem Pharisäer im Gebet und da sagt, sagt Jesus, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Es ist ganz spannend, wie oft Paulus die Schwäche betont. Ja, noch heute Morgen haben wir es gelesen hier in der Bibelschule, wo es um die Glieder geht. Und wo er sagt, wo Paulus sagt, von dem scheinbar schwächsten Glied können wir lernen, dass es vielleicht das Wichtigste ist. Also die Schwäche, die Paulus besucht, auch ausgehend von seiner eigenen Schwäche, macht deutlich, dass Nachfolge ein Weg ist, der erstmal nach unten geht. Und wenn wir nach oben wollen, müssen wir in der Nachfolge konsequenterweise den Weg nach unten bejahen. Ich möchte das noch in einigen anderen Beispielen deutlich machen. Wenn wir die Bibel mal so als Ganzes anschauen, da heißt es ja an mehreren Stellen, der Letzte würde Erste sein. Kennt das, ne? Die Betonung des oder der Letzten in der Bibel. Wenn wir uns daraufhin mal die Bibel anschauen, ganz spannend. Also ich gebe mal ein Beispiel. Kinderlose Frauen. Ganz spannend, wie oft in der Bibel von kinderlosen Frauen die Rede ist. Also ihr kennt ja einige, ne? Also wir kennen ja die Sarah, Rebekka, die Hannah, die Mutter von Simson, Elisabeth, alles anfänglich Frauen, die keine Kinder bekommen konnten. Und Frauen zur Zeit der Bibel, die keine Kinder bekommen konnten, waren die Letzten in der Gesellschaft. Und interessanterweise nimmt Gott diese Personen, um mit ihnen eine große Berufung deutlich zu machen. Ja? Anderen Gedanken, Außenseiter in der Familie oder überhaupt Außenseiter in der Bibel. Interessant, wie oft Außenseiter in der Bibel bewusst erwähnt werden. Uns fällt das vielleicht manchmal gar nicht so auf, aber Josef zum Beispiel war definitiv ein Außenseiter in seiner Familie. David war ein Außenseiter in seiner Familie. Als es darum kam, um den König zu berufen, kommt der Prophet und der Vater holt alle Kinder zusammen. Bis auf David. Der wurde faktisch gemobbt aus seiner eigenen Familie. Da hat keiner mehr daran gedacht, dass es auch ihn überhaupt noch gibt. Und Gott nimmt ihn, diesen Außenseiter, um in seiner Geschichte etwas Großes zu bewirken. Esau, auch so ein Außenseiter. Übrigens ist das nicht nur ein Phänomen der damaligen Zeit. Auch heute sagen uns die Psychologen, es gibt viele Familien und in diesen Familien gibt es einen Außenseiter. Es gibt so das Phänomen des schwarzen Schafes. Vielen Familien gibt es ein schwarzes Schaf. Und die Psychologen sagen uns jetzt, dieser Außenseiter, dieses schwarze Schaf, das so ein ganz anderes Leben führt wie die anderen, der transportiert und lebt das Leben, was sich die anderen nicht zu leben trauen. Sagen uns die Psychologen, sagt nicht ich an dieser Stelle. Ja. Aber das ist spannend, sich das mal bewusst zu werden, dass Gott die Außenseiter, die schwarzen Schafe nimmt, um mit ihnen was zu machen. Und deshalb glaube ich, ist es auch für uns wichtig, einen Blick zu haben für Leute, die am Rand stehen. Weil es oft die Leute, die am Rand stehen sind, die unscheinbaren, die Introvertierten, sage ich mal so, die nichts sagen, ja, außer man fragt sie, wo oft eine Botschaft ist, die Gott uns geben möchte. Oder das Unreine im Alten Testament. Ist auch mal spannend, was im Alten Testament alles für unrein bezeichnet wird. All das, was im Alten Testament für unrein bezeichnet wird, du sollst keinen Toten anfassen, du sollst die Aussätzigen nicht berühren, du sollst gucken, wenn in deinem Haus ein Schimmel ist, dass du da einen Neubau hinkriegst. All das scheint fast so zu sein, dass Jesus im Neuen Testament bewusst macht. Also Jesus fasst die Toten an, Jesus fasst die Unreinen an, die Leprakranken fasst er an, die Frauen, die krank sind, die fasst er an und heilt sie sogar. Damit macht Jesus was deutlich. Er macht deutlich, dass der Weg nach unten der Weg nach oben ist, wenn es ums Reich Gottes geht. Vor einiger Zeit war ich in Israel und da war ich auch in Nazareth. Und in Nazareth gibt es eine große Kirche. Übrigens, Nazareth heute ist keine christliche Stadt mehr. Da leben Juden und vor allem Moslems. Aber es gibt in dieser Stadt, Nazareth, eine große katholische Wallfahrtskirche. Und direkt neben dieser Kirche gibt es einen großen freien Platz. Und schon seit Jahren wird diskutiert in Nazareth, dass man an dieser freien Stelle eine Moschee bauen möchte. Die Moslems möchten dort eine Moschee bauen. Jetzt sagt der Bürgermeister von Nazareth aber, lieber nicht. Denn wenn es dort eine Moschee gibt, gibt es Streit. Und so wird seit Jahren diskutiert, ob jetzt hier eine Moschee gebaut wird oder nicht. Im Moment gibt es immer noch diesen freien Platz. Aber jeder, der jetzt in diese katholische Kirche möchte, also diesen touristischen Ort oder diese Wallfahrtsort, Kirche, muss über diesen freien Platz jetzt laufen. Und vor einem knappen Jahr war ich dort und laufe also über diesen freien Platz und mit mir 80 andere Leute und wir laufen alle über diesen Platz drüber in diese Kirche rein. Und bevor wir in diese Kirche kommen, steht über diesen großen freien Platz ein großes Plakat. Und auf diesem Plakat steht eine Botschaft an Christen. Das ist ein Plakat von Moslems und da drauf steht, stand zumindest, kann man lesen, ihr Christen müsst wissen, es gibt nur einen Gott und nicht drei. Es gibt nur einen und nicht drei. Und dieser eine Gott, der eben nicht aus drei Göttern besteht, der heißt Allah. Ja? So, also ganz klar eine Botschaft der Moslems, sie sagen, es gibt keine Dreieinigkeit. Das ist ein Konstrukt von euch, es gibt nur einen Gott und der heißt Allah. So, jetzt laufe ich unter diesem Plakat durch und wir alle laufen unter diesem Plakat durch. So, alles Adventisten laufen im Plakat und denken sich, es gibt nur einen Gott und nicht drei. Wir glauben doch eigentlich auch an einen Gott als Adventisten und nicht an drei. Aber wie ist denn das jetzt mit der Dreieinigkeit? Ist ja nicht so ganz einfach. Ja, also ist jetzt Gott einer, sind es drei? Wie ist das mit dem Heiligen Geist und so? Und wenn wir da so unten durchlaufen und mit dem Blick nach oben in unseren Köpfen eine theologische Diskussion beginnt über die Dreieinigkeit, in diesem Moment läuft unten in unserer Gruppe, kommt uns entgegen, durch uns, also ein Bettler. Ein alter, armer Mann mit einem Knie, er zeigt sein Knie, was ganz offen war, ganz blutverschmiertes Knie, was offensichtlich eine medizinische Behandlung bedurfte und er wollte Geld haben. Ja. Und ich habe gemerkt in dem Moment, wo ich also unter diesem Plakat durchlaufe, mit Blick nach oben und plötzlich jetzt nach unten gucke und diesen Mann sehe, merke ich, wie ich intuitiv am liebsten wieder nach oben geguckt habe, bis der Mann vorbei ist. Weil es einfacher ist, nach oben zu gucken und eine theologische Diskussion zu führen, als wie nach unten zu gucken und sich mit der Realität, mit der Not, mit dem Leiden
auseinanderzusetzen. Das ist nicht schön.
Versteht ihr so ein bisschen den Gedanken?
Wir brauchen als Gemeinde den Blick nach unten.
Ja, wir brauchen einen Blick nach oben, aber wir dürfen diesen Blick nach unten nicht verlieren, weil Jesus auf diesem Weg der Nachfolge immer diesen Blick hatte nach unten. Ich meine, er ist nach unten gekommen. Er ist vom Himmel auf die Erde gekommen. Das ist erstmal von oben nach unten. Das hat ihm sicher keinen Spaß gemacht, da hier nach unten zu kommen. Und wenn wir heute mal so den Blick nach unten lenken und mal gucken, was wir dort sehen in dieser Welt, dann sehen wir dort ein unglaubliches Elend. Das ist das, was wir sehen. Und uns als Lebende in Deutschland geht es noch von all diesem Elend, so mal ganz grob gesprochen, am besten. Nur 10% auf der Welt geht es annähernd so gut wie uns. Es gibt immer Leute, denen geht es besser, aber mal wichtig zu sehen, 90% auf dieser Erdbevölkerung geht es viel, viel schlechter als uns. Und da brauchen wir nur den Fernseher einschalten und sehen wir das. In Jordanien sind 2 Millionen Flüchtlinge und das Land hat nur 8 Millionen Einwohner. 2 Millionen Flüchtlinge, müssen die irgendwie damit zurechtkommen. Und die schaffen das irgendwie. Es ist eine heillose Welt. Allein in Nigeria, 800.000 Kinder leben da ohne Eltern irgendwo auf der Flucht. Verfolgt von Boko Haram, ja, keine Schule, keine Bildung, keine Religion. Das ist ein unglaubliches Elend, was da ist. Interessanterweise wächst unsere Kirche in diesen Gebieten am stärksten. Dort wachsen wir. Offensichtlich macht dort Gott etwas, gibt es dort eine Offenheit für das Evangelium, was es an anderen Stellen nicht gibt. Haben diese Menschen vielleicht auch diesen Blick nach unten für diese Not, müssen sich damit auseinandersetzen? Und offensichtlich, Gott wirkt dort. Und ich möchte auf diesem Weg der Nachfolge daraus lernen. Ich möchte lernen, dass der Weg nach unten der Weg nach oben ist. Dass Gott uns Verantwortung gibt für diese Welt, in der wir leben. Und dass das Teil unserer Nachfolge ist, auf der wir leben. Ich möchte also zusammenfassen, Nachfolge ist ein Weg und da gibt es verschiedene Momente, Meilensteine, sage ich mal so. Und ein Moment auf diesem Weg der Nachfolge ist, durch Enttäuschung finden wir unsere Berufung. Das scheint offensichtlich etwas zu sein, was in der Bibel und auch bei Gott öfters vorkommt. Enttäuschung und Scheitern in unserem Leben ist nicht das Ende des Weges Gottes mit uns, sondern es ist eigentlich ein Ausgangspunkt, um eine neue Berufung zu finden. Ich sage uns das, um uns Mut zu machen gegenseitig, weil es wird diese Momente des Scheiterns und Enttäuschung geben, irgendwann im Laufe des Lebens. Ja, und manche haben das schon hinter sich, manche haben es noch vor sich. Es ist nicht der Moment, uns selbst oder andere dafür zu verurteilen, sondern es ist der Ausgangspunkt, dass wir uns Gott neu führt, uns neu in die Berufung zeigt. Zweitens ist ein Weg raus aus Isolation. Nachfolge heißt immer raus aus mir allein, hinein in eine Gruppe, hinein in die Gemeinde. Und diese Gemeinde ist dafür da, dass wir miteinander Erlösung erleben, dass wir miteinander Heilung erfahren. Dafür ist Gemeinde da. Und als letzter Gedanke, Weg, Nachfolge als Weg, der nach unten geht, der uns durch den Weg nach unten einen Weg nach oben zeigt. Ich wünsche uns, dass es uns gelingt, als Schwestern und Brüder diesen Weg zu gehen, der Nachfolge, miteinander, wo immer wir auch stehen, ob wir in Wolfratshausen sind oder an anderen Stellen, wo wir in unserem beruflichen Alltag stehen, in der Schule oder wo auch immer, dass wir gemeinsam wissen, wir sind verbunden miteinander und mit Jesus Christus auf diesem Weg. Ich wünsche uns Gottes Segen dazu. Amen.